Hare Krishna. Wenn wir gemeinsam Kirtan machen, unterstützen wir uns eigentlich gegenseitig, weil die Schwingung oder sagen wir mal das ernsthafte Singen des anderen oder der anderen natürlich von uns im Tiefen wahrgenommen werden. Im tiefen Unterbewusstsein weiß man eigentlich immer, wenn jemand ein ernsthaftes Anliegen hat und wenn jemand vielleicht ein eher oberflächliches Anliegen hat. Das fällt einem sofort auf, wenn man mit Menschen in eine Kommunikation tritt. Also man weiß sofort, der meint es ernsthaft. Das spürt man nicht unbedingt auf einer, sagen wir mal, intellektuell analysierenden Ebene, aber das wird einem klar so in der Tiefe, nicht? Und wenn wir jetzt mit Devotees Krishnas zusammensitzen und gemeinsam singen, dann spürt man in der Atmosphäre sehr, sehr deutlich auf einer tiefen Ebene. Vielen herzlichen Dank, Hare Krishna. Dankeschön. Man spürt auf einer ganz tiefen Ebene die Gruppenenergie, die sich sammelt. Nämlich, dass hier spirituell sehr ernste Menschen zusammenkommen, die ein ernsthaftes Anliegen auf ihrem eigenen Weg in die Selbstverwirklichung haben. Dass die kommen und dann singen, die geben ja etwas von sich. Wenn du etwas sagst oder wenn du etwas singst, geht ja ein Teil von dir und drückt sich aus in der Atmosphäre, nicht? Und insofern kann man, wenn man mit Devotees zusammen gemeinsam singt und die sich im Singen dann auch spirituell ausdrücken, das, was in ihnen drin ist, kommt im Singen ja nach außen zum Vorschein, nicht? Dann kann man sehr, sehr viel Nutzen haben und sehr viel Gewinn erzielen in dieser Atmosphäre, weil die eigene Hingabe und das eigene spirituelle Anliegen, was ja immer da ist, das ist ja nicht etwas, was, sagen wir mal, importiert werden muss, das ist ja immer da, aber das kriegt Nahrung, das fühlt sich bestätigt. Oh ja, die anderen sind auch so serious, so ernsthaft bemüht. Oh ja, die Atmosphäre ist eine ganz andere, als wenn ich in eine Kneipe hineinkomme, wo man die neuesten Ostfriesenwitze erzählt. Nicht? Ich weiß nicht immer, dass man die sächsischen Witze erzählt man sich hier. Nicht? Man spürt wirklich, da ist ein Difference in der Atmosphäre, eine Unterscheidung, ein Unterschied in der Atmosphäre. Und ganz tief im Inneren, das ist nicht immer etwas, was so in der Ratio nachvollzogen wird, aber ganz tief im Inneren, im spirituellen Wesenskern, hat man wirklich das eine große Bestätigung oder ich will mal sagen, einen Impuls verspürt man, der einen vielleicht weiterbringt auf der eigenen spirituellen Entwicklungsreise. Gut, ich möchte heute gerne, ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr, weil wir hier in einem also ungefähr bemüht sind, einen Zeitrahmen einzuhalten. Ich möchte gerne jetzt eine kleine Vorlesung geben, die ich einleite mit einem weiteren Lied. Jai Radha Madhava. Es war sehr schön, mit euch allen zu singen. Und Medini, ich bin ganz beglückt, also einen alten Mitstreiter an der Medanga wieder zu spüren. Es ist schön, zusammen Kirtan zu machen. Hare Krishna. Gut. So, Hare Krishna. Zunächst einmal, ich bin sehr froh, heute mit euch über dieses Thema gesprochen zu haben. Es ist praktisch der zweite Teil von dem, was ich gestern im Berliner Tempel zur Samstagabendvorlesung gesagt habe. Es ist ein Thema, was ich euch ganz kurz vorstellen möchte. In meiner eigenen spirituellen Praxis ist mir wirklich aufgefallen, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich in der Tiefe zu erkennen als das, was man ist und von diesem Ausgangspunkt, sagen wir mal, spirituelles Leben zu praktizieren. Wenn ein Patient zu einem Arzt kommt, dann muss er immer von dem Ist-Zustand ausgehen. Auch wenn der Patient am liebsten schon gesund wäre und ein Weltmeister im Hochspringen sein würde, muss er offen zugeben, wenn er sich die Wirbelsäule gebrochen hat, dass es da ein bisschen Heilung nötig ist. Man kann also, der Arzt kann einen Patienten nicht dort ansprechen, wo der Patient gerne wäre, nämlich in perfekter Gesundheit. Er muss ihn da ansprechen, wo er gerade ist und ihn da abholen. Und genauso ist es in unserem eigenen spirituellen Leben. Es ist wichtig, dass wir uns dort abholen, wo wir gerade sind. Nicht, dass wir, sagen wir einmal, von einem gewaltigen Ideal ausgehen, was wir noch nicht erfüllen können und somit, sagen wir mal, unsere spirituellen Bemühungen nicht richtig ansetzen, nicht richtig in Verbindung bringen. Es gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die das nicht gemacht haben. Als ich in Tibet war und den Berg Kailash umrundete, sah ich eine Szene, die mich sehr nachdenklich machte. Ich hatte den ersten Tag der Umrundung beendet und war am Dirapuk angekommen. Das ist ein kleines Kloster kurz vor dem steilen Aufstieg zum Höhenpass und sah in dem Kloster einen Mönch, einen tibetanischen Mönch, der Gläubige empfing und ihnen Segen zusprach. Hinter ihm flackerten die Teelichter, die in Jagdbutter, von Jagdbutter genährt wurden. War eine schöne Szene, sehr stimmige Szene. Die Leute kamen rein und verneigten sich vor ihm und er gab ihnen etwas vom Altar und sprach auf Tibetanisch zu ihnen und ging da vielleicht auf ihre Fragen ein. Es waren einfache Nomaden, die zu ihm kamen. So, das war die erste Szene, die ich von dem Mönch sah. Eine sehr stimmige Szene, eine tolle Szene. Dann bin ich aus diesem, es war mehr so wie eine kleine Höhle, ein Höhlentempel, wenn ihr so wollt. Ich bin da rausgegangen und habe rasch was gegessen vorm Kloster. Ich wartete noch auf unsere Sherpas und hatte aber so einen Hunger, dass ich in einem anderen Zelt landete, so amerikanische Bergwanderer, und habe mit denen Tee und Kekse gegessen und kam dann, hörte dann irgendwann so nach einer Stunde ein aufgeregtes Schreien und bin schnell aus dem Zelt und sah den gleichen Mönch, wie der wutentbrannt auf so ein Jag zulief und den armen Jag, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Jag ist, ein Grunzochse, so gemeinen Schlägen verprügelte, nicht? Dass ich merkte, mein Gott, der gleiche Mönch, der eben noch so, wie soll ich mich ausdrücken, friedlich und so Segensspenden gewirkt hatte, aus dem gleichen Mönch kam jetzt ein Bündel von nicht erledigter Aggression heraus, die sich über diesen armen Grunzochsen ergoss. Nicht? Also der schrie und jammerte, das war richtig, also es war grauenvoll mit anzusehen. So damals in dieser Pilgerreise zum heiligen Berg Tibet sah ich etwas, über das ich viel nachgedacht habe, im eigenen Leben auch, nämlich über die Frage, oder nicht die Frage, darüber, dass man sich selber erstmal erkennen muss und annehmen muss und sich dann abholt, wo man ist und von dort weitergeht. Und ich möchte hierüber heute Abend sprechen zu euch. Ich glaube, dass es etwas ist, was sehr interessant ist für die Leute, die auf dem spirituellen Weg sind. Das sind die meisten von euch, uns aber auch unsere lieben Gäste, die das erste Mal in den Tempel gefunden haben. Ich glaube, dass es euch auch hilft in eurem Leben, ein bisschen zu euch selber zu stehen, ein bisschen selber euch zu erkennen und dann von dort, wo ihr seid, eure Schritte zu machen, die zu eurem spirituellen Wachstum führen. Gut. Mal ein kleines Orchester mitgebracht. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paskatyade Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Gestern haben wir darüber gesprochen, dass es in unserem Leben zwei Arten von Dunkelheit gibt. Die erste Art der Dunkelheit ist recht bekannt. Es ist einfach die äußere Dunkelheit. Wenn die Sonne untergeht oder der Mond verschwindet und es dann kein Licht mehr gibt, dann verbreitet sich ein dunkler Teppich über die Gegend und über unser Leben, die äußere Dunkelheit. Der Mensch hatte immer sehr viel getan, um diese äußere Dunkelheit zu vertreiben, weil er intuitiv spürt, dass Dunkelheit unsicher ist. Da kann alles Mögliche passieren. Da weiß man nicht, wie man auf eventuelle Gefahren eingehen kann. Und so hat er versucht, überall, wo Dunkelheit ist, Licht reinzubringen. Man hat Lagerfeuer brennen lassen unter den Hirtenvölkern, sodass in der Nacht die Wölfe nicht näher kamen. Bei uns in Europa hat man versucht, Straßenlaternen zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber in Leipzig gab es einen berühmten Laternenanzünder, der ging immer um 7 Uhr, wenn es um 7 Uhr dunkel war, los und zündete die Gaslaterne an und musste die ganze Nacht da sein, um auf alle Fälle dafür zu sorgen, dass Licht in der Dunkelheit da war und Leipzig eben nicht total verdüstert war. Auch wenn du in Amerika bist, dann wird dir oft eine Warnung gesagt. Geh bloß nicht in der Nacht in unerleuchtete Straßenzüge hinein. Man muss richtig aufpassen, weil in der Dunkelheit ganz viel Kriminalität passiert. Eine Schülerin von mir, Sachi Mata, ist einmal in der Dunkelheit in New York überfallen worden von einem Räuber, der ihr das ganze Geld abgenommen hat. Nicht? Und so, für die nach Amerika gehen, das ist richtig, man muss richtig darauf achten. Dunkelheit, so hat der Mensch immer gedacht und so hat er das damit identifiziert, ist etwas, wo es unsicher ist. Was der Mensch aber übersehen hat und was viele Menschen übersehen haben, ist, dass es nicht nur eine äußere Dunkelheit gibt, sondern dass es eine innere Dunkelheit gibt. Und diese innere Dunkelheit ist viel, viel intensiver, viel, viel bedrohlicher als die äußere Dunkelheit. Die innere Dunkelheit bedeutet, dass die Seele mit einem Teppich von Unwissenheit bedeckt wird und somit ihre eigene Leuchtkraft einbüßt und keinen Zugang mehr dazu hat. Was passiert ist eigentlich, in den Heiligen Schriften wird gesagt, Avidya, Unwissenheit überdeckt das reine Wissen der Seele, und daraufhin fängt die Seele an, sich falsch zu identifizieren mit einem Körper und einem Geist und den Wünschen, die aus dem Körper und dem Geist kommen, und ist dann eigentlich praktisch verloren. Weil wenn du nicht mehr weißt, wer du selber bist, weißt du nicht, was deine Wünsche mehr sind, und kannst dann wie ein Zombie, der ferngelenkt werden kann, von materiellen Wünschen und materiellen Ideen fremdbestimmt werden. Gut, darüber haben wir so gestern gesprochen und ich möchte es nicht unbedingt vertiefen. Ich möchte euch selber sagen, wie sich diese innere Dunkelheit oder diese innere spirituelle Umnachtung ausdrückt. Jiva Goswami sagt, dass man fünf Dinge dann findet. Das erste Zeichen für diese innere Dunkelheit, die Nacht der Seele, ist, dass man die Neigung hat, während spiritueller Tätigkeiten zu schlafen. Man schläft halt. Man ist einfach nicht interessiert daran. In der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, dass an dem, sagen wir, was Tag für den Weisen ist, sagt er, also was von interessant, von großem Interesse für einen Weisen ist, ist Nacht für die normalen Menschen. Die schlafen ein dann, die können sich nicht mit dem spirituellen Thema befassen. Wie sich auch diese innere Dunkelheit für einen spirituellen Menschen ausdrückt, ist, dass er unter Vikshepa leidet. Das heißt, er ist immer abgelenkt, wenn es um spirituelle Themen geht. Kennt ihr das von eurem eigenen Leben? Man versucht sich zum Beispiel auf die Literatur, auf eine spirituelle Literatur zu konzentrieren, aber man schafft es nicht, den Geist beim Thema zu behalten. Das ist, merkt man, besonders störend, wenn man das Srimad Bhagavatam regelmäßig liest, also eine heilige Schrift, und mal ein paar Tage ausgesetzt hat. Und dann versucht man, sich zu konzentrieren, und es gelingt einem einfach nicht. Ablenkung. Weil man ist so bedeckt von der materiellen Unwissenheit, dass der Geist einfach nicht bei der Sache behalten kann. Und dann gibt es eine nächste Eigenschaft, wie sich die spirituelle Dunkelheit manifestiert. Das heißt Apratipati in Sanskrit. Das ist ein chronischer Mangel an Enthusiasmus. Man ist einfach nicht mehr begeistert für das spirituelle Thema. Stattdessen fühlt man sich gelangweilt vom spirituellen Thema. Man empfindet kein glühendes Ja, will ich mal sagen. Wenn das der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass sich die Dunkelheit, die innere Dunkelheit ein bisschen mehr verbreitet hat. Und dann gibt es Kashaya, das vierte, und Rasasvada. Kashaya heißt, dass man das alte Verhaltensweisen übereinkommen, wie zum Beispiel Zorn und Gier und so weiter. Das heißt, die Dunkelheit hat ein bisschen zugenommen. Oder als fünftes denn Symptom für die Dunkelheit, die innere Dunkelheit, ist einfach Rasasvada. Man hat keinerlei Geschmack für spirituelle Themen. Das spirituelle Leben erscheint einem auf dieser Ebene wie eine mühsame Pflichterfüllung. Etwas, was man tut, weil man aus Unwissenheit vielleicht Gelübde auf sich genommen hat. Oder es ist einfach nur das Absolvieren, das mechanische Absolvieren einer spirituellen Pflicht. So all dieses, was ich eben ausgedrückt habe, was eigentlich sich zusammenfallen lässt unter Apathie, Gleichgültigkeit dem spirituellen Thema gegenüber. All das geschieht, wenn die Dunkelheit innerlich zunimmt. Du kannst wirklich sehen, wenn du begeistert bist, wenn es in dir drängt, wenn du voller Ideen bist und voller Bedürfnisse in dir, spirituell weiterzugehen, dann hat die innere Dunkelheit abgelassen. Aber wenn du merkst, wie Gegenteiliges eintritt, das heißt, wie du keinen Geschmack mehr daran hast, keinen Enthusiasmus verspürst und einfach, selbst wenn du es versuchst, dich nicht konzentrieren kannst und abgelenkt bleibst vom spirituellen Thema, dann weißt du, dass die Nacht der Seele schwärzer geworden ist und dich mehr umhüllt hat als sonst. Wenn diese, sagen wir mal, diese spirituelle Mangelerscheinung, dieser Mangel an Begeisterung, dieser Mangel an spirituellem Licht im Inneren da ist, dann versucht der Mensch Zuflucht zu suchen bei Masken. Er versucht sich in der materiellen Welt zu bewähren und versucht alle möglichen Masken auf sich zu richten, die ihn daran hindern, seiner eigenen spirituellen Armheit oder Armut, sagt man in Deutsch, in die Augen zu schauen. Nicht? Der lenkt sich total auf der äußeren Ebene dann ab und vermeidet es, nach innen zu gehen. Es ist für einen Menschen, der an einer spirituellen Verdunkelung leidet, fast unmöglich, das zu tun, was ihm zu einer Heilung verschaffen würde, eine Heilung bringen würde. Ein Mensch, der von der inneren Dunkelheit mehr umhüllt wird, kann einfach nicht die Dunkelheit in sich konfrontieren. Ihm ist es so schwierig, dahin zu schauen, und er versucht sich nach außen hin in seiner spirituellen Armut mit Masken zu verhüllen. Ich habe gehört, gerade unsere heutige Gesellschaft ist unglaublich daran interessiert, nach außen hin ein Bild von sich aufrechtzuerhalten. Man verlängert sich die Gliedmaßen inzwischen schon. Wenn man eine natürliche Glatze, also nicht wie ein Devotee, der sich das schäft, sondern das Haar fällt aus, dann gibt es Haarimplantation, habe ich jetzt gelesen. Man tut sich die Gesichter nachspannen. Es gibt sogar, habe ich jetzt neulich gehört, den Versuch für Leute, die so nach außen leben, sich die Vaginen neu zu stylen. Gibt es, habe ich gehört. Sich die Muskeln zu vergrößern und die Brüste zu vergrößern. Also diese armen Menschen können nicht nach innen schauen und konfrontieren, was da ist, sondern wollen nach außen wirksam werden und tun sich die peinlichsten Masken aufsetzen, um nach außen etwas darzustellen und nach außen den verdrängten Schatten im Herzen, die innere Dunkelheit nicht preiszutun. Nicht? Viele Leute merken in ihrem Leben, dass das heutzutage nicht mehr. Ich spreche jetzt von der materiellen Welt. Ich weiß, es ist ein bisschen schmerzhaft für uns, das zu hören. Die haben so viele Anteile von sich selber unterdrückt und in den Schatten, in die Verdrängung gequetscht, dass in ihrer Auslage, das, was sie der Welt zeigen, also das Schaufenster ihrer Persönlichkeit, nur Masken noch stehen, nicht, die die Welt beeindrucken soll. Das ist sehr, sehr leidvoll, sehr, sehr leidvoll. So, der indirekte Weg, über den ich heute nicht so viel sprechen möchte, ist, dass man sich einfach konfrontiert mit dem, was da ist. Dass man auch merkt, ich habe starke materielle Anhaftung. Mein materielles Ego ist leider sehr stark. Das wäre der indirekte Weg, dass man dazu kommt und das akzeptiert. Das passiert meistens automatisch, wenn man in Gemeinschaft mit anderen lebt. Denn die Leute, mit denen man zusammenlebt, sind irgendwie durch die Naturgesetze immer so eine Art Spiegel, die einem genau das zeigen, was man verstecken möchte. Ich glaube, manche von euch leben in Partnerschaften, sind verheiratet oder leben in Partnerschaften. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass euch der Partner aus magische Art und Weise fast sehr oft eure verdrängten Sachen, die ihr irgendwo unten als Ladenhüter versucht zu verstecken und aus der Auslage nach unten gebracht hat, die euch das aufzeigen. Das Gleiche passiert übrigens in Tempelgemeinschaften. Wenn man zusammen ist, lebt man immer mit den Leuten zusammen, die in einem das hervorbringen, was man eigentlich nicht sehen will, was man eigentlich nach unten gestopft hat. Und das ist das Gesetz der Natur, weil die Natur oder weil, sagen wir mal, weil Krishna das nicht will, dass ein Mensch in Falschheit lebt. Krishna lässt es einfach nicht zu. Der macht Arrangierung entweder durch seine Natur oder durch die Devotees oder selber, dass das, was in einem noch nicht stimmig ist auf der Entwicklungsreise, klar erst einmal zum Vorschein kommt, sodass man sich damit befassen kann und so weiter. Sieht man auch in einer Bewegung wie unserer eigenen Bewegung, nicht? Da gibt es sehr oft auch Dinge, die nicht so gut laufen, wie man sich das wünscht und vorstellt. Und diese Dinge, aus irgendeinem Grunde, treten die immer irgendwann ans Dasein, an die Oberfläche. Und es gibt ganz viele Leute, die einfach diese Dinge nicht sehen wollen, die das als heilig darstellen wollen, wobei es doch nur allzu menschlich ist und einfache menschliche Fehlleistung zeigt. Nicht? So, die einzige Lösung, um sich mit dieser Sache zu befassen und wirklich ein tiefes spirituelles Leben zu führen, was eben nicht falsch ist, was nicht eben auch nur eine Maske ist, dass man so heilig außen aussieht, aber innen drin tobt es, das ist, dass man sich damit qualifiziert auseinandersetzt und in der Tiefe das reinigt. Ich möchte euch ein Beispiel geben von der Schnittwunde. Wenn du eine Schnittwunde hast, ja, dann nützt es nichts, das zu ignorieren. Du musst sie ein bisschen öffnen, du musst da Wasser reinlassen und in der Tiefe den Schmutz raussäubern und dann hast du die Möglichkeit, das wieder zusammenzutun und wächst es wieder zusammen. Aber wenn du dir nicht die Mühe machen würdest, in die Tiefe zu schauen, was ist denn da los und den Schmutz nicht aus der Wunde brichst und das einfach nur verdecken willst und vielleicht mit einem Hansapflaster und dann so zusammentust, leidest du schrecklich darunter. Da wird ein Eiterherd entstehen, der irgendwann mal ausbricht. Nicht? Wenn du eine Schnittwunde hast, auch wenn es weh tut, schau hinein, schau in die Tiefe und bring den Schmutz, der da in der Tiefe sich angesammelt hat, heraus. Nur dann besteht die Möglichkeit, dass das mal glatt und gut zusammenwächst in deinem Leben und dich nicht mehr stört und beißt und trackst und so weiter. Und gerade dieses in die Tiefe gehen, in der Tiefe nachschauen, wo zwackt es, wo liegt wie ein Gottbruder sagte einmal, der Hund begraben. Also wo ist das Problemchen? Da muss man, das ist zu empfehlen. So, ich möchte jetzt darüber sprechen, wie das auch unter spirituellen Menschen manchmal noch diesen Schmutz gibt, der da drin ist, und wie der spirituelle Menschen Schwierigkeiten macht. Es gab einmal vor tausenden von Jahren, ich gehe jetzt in die puranische Vergangenheit rein, einen Weisen namens Vedashira, der ein Nachkomme war in der Brigo-Dynastie. Brigo ist eines der Rishis, eines der Weisen, der auf einem der Planeten, der Navaratnas, der neuen Planeten existiert. Und Vedashira hatte sich, um sich vor der Öffentlichkeit zurückzuziehen, eine tolle Einsiedlerei gebaut in den Vindhya-Hügeln. Das sind in Zentralindien ein Gebirgszug. Und hatte dort sein Ashram errichtet. Es war ein wunderschöner Ashram mit schönen Bäumen, wo man meditieren konnte, einer Quelle, einer Lichtung. Die Tiere aus der Umgebung waren sehr friedlich, weil sie sahen, dass Vedashira hauptsächlich in Meditation vertieft war. Und Die Gazellen grasten auf den Weideflächen dieses Ashrams traumhaft. Eines Tages kam in diesen Ashram ein Weise namens, ich guck mal nach, Ashvashira hinein, der nach einer Unterkunft suchte und setzte sich unter einem Baum, um ebenfalls zu meditieren und Entsagung aus sich zu machen. So, Vedashira sah von seiner kleinen Traumhütte im kleinen, selbstgewählten Paradies diesen unangemeldeten Neuankömmling. Und in seinem Herzen kam die lange nicht eingestandene Revierangst zum Vorschein. Er dachte sich, was macht er? Will der mich hier verdrängen? Und so ging Vedashira zu dem Weisen, der gerade von einer langen Reise sich unter den Baum gesetzt hat, und sagte, kannst du nicht woanders deine Entsagung und Bußübung machen? Warum musst du ausgerechnet hier in meinen Ashram kommen? Und als er merkte, dass Ashvashira, der Neuankömmlinge, ihn fragend anschaute, wurde er so zornig, dass er ihn mit zornig glühenden Augen so anschaute. So. Kann ich dich beim Medi nehmen? Medi ist der Beste. Also der starrte ihn richtig so zornig an, wie man es manchmal in Leipzig um Mitternacht sieht, vor einer kleinen Trinkbude, nicht, wo sich zwei Penner so kurz bevor sie aufeinander zugehen, visieren, nicht? Und sagte, also du, Ashvashira sagte, warum schaust du mich dann so zornig an? Es besteht kein Grund. Alles Land und jeder Ashram in der Welt und jedes Gebirge in dieser Welt und jede Lichtung in dieser Welt gehört Gott. Dafür, dass du mich so zornig anschaust, sehe ich, dass du innerlich nur ein Scheinheiliger sein, mögest du eine Schlange werden. Ich verfluche dich, eine Schlange zu werden. Und als Vedashira das hörte, sagte er, Du wärst zornig auf mich nur für so ein kleines Vergehen, dass ich dich mal ein bisschen glühend angeschaut habe. Das ist too much. Du bist genau wie eine Krähe, die, wenn sie verletzt wird, große Rachepläne macht. Du mögest du eine Krähe werden. Man nennt das in der Psychologie einen Schattendurchbruch. Nicht? Die inneren, noch nicht ausgelebten und noch nicht durchlebten oder bewältigten Verunreinigung. Der Schmutz in der Schnittwunde war jetzt rausgekommen. Beide hatten sich wegen einer Kleinigkeit verflucht, waren zornig aufeinander geworden und waren richtig aneinander geraten. Und als sie das merkten, verrauchte der Zorn sofort und sie saßen dort in diesem idyllischen Paradies. Sie hatten sich beide verflucht, Tiere zu werden im nächsten Leben. Und sie weinten einfach nur. Sie weinten, weil sie sahen, wie machtvoll die materielle Energie, wie machtvoll die innere Dunkelheit ist und wie schwer die weggeht, selbst wenn man ein heiligmäßiges Leben führt. Sie weinten. So in diese Situation hinein kam Lord Vishnu und sagte, meine lieben Devotees, bitte seid nicht bekümmert. Ich habe mir hier aufgeschrieben, was er genau sagte. Ihr seid mir beide in gleicher Weise sehr lieb und hingegeben. O Weise, ihr seid wie die beiden Arme meines Körpers. Ihr gehört zu mir. Wir sind eine Einheit. Wir sind eine Familie. O König der Weisen, ich kann meine eigenen Worte ungültig machen und falsifizieren. Aber ich möchte nicht, dass die Worte meiner Devotees jemals unwahr sind. Das ist mein eigenes Gelübde, was ich auf mich genommen habe. Wenn also ein Devotee etwas will und sagt, dann beschützt Krishna diese Aussage. Vedashira, ich werde meine Fußabdrücke auf deinen Kopf setzen. Auf diese Weise wirst du niemals Angst haben müssen vor Garuda. Ashvashira, höre mir zu, lamentiere jetzt nicht, klage doch nicht, weine nicht. Ashvashira war total, der war der, der im nächsten Leben eine Krähe werden sollte. Ja, du wirst die Form einer Krähe annehmen, aber du wirst transzendentales Wissen haben. Du wirst die Kräfte der Yogis besitzen und du wirst mein Wissen in den drei Welten verbreiten. Nicht so, der Vedashira, der also den ersten Fehler gemacht hatte, wurde im nächsten Leben Kalia. Krishna, wisst ihr, tanzte auf Kalia und hat seinen Lotusfuß auf dessen Kopf gelassen, seinen Abdruck, sodass Garuda ihn achtete dafür. Und Ashvashira, da wird mir ganz, läuft mir die Gänsehaut runter, wurde Bhushandi. Bhushandi ist überhaupt die beste Krähe. Bhushandi war eine erleuchtete Krähe, die ein großer Devotee von Lord Rama war und das Ramayan zu Garuda erzählte. Wir hatten mal in einem unserer Projekte eine Krähe, die immer auf meine Schulter kam. Ich sah da dann aus wie Merlin der Zauberer. Die hieß auch Bhushandi. Kannst du dich? Hast du die? Sie war in Dol war die. Die Krähe Bhushandi. Nicht so. So die. Was geschieht ist, was wir aus dieser Geschichte sehen können, waren, dass hier zwei Menschen auf dem spirituellen Weg waren, die anscheinend noch nicht die innere Dunkelheit überwunden hatten. Und Krishna hat dann persönlich eine Arrangierung gemacht, sodass ihre Unreinheit rauskam, an den Tag kam und hat dann dafür gesorgt, dass sie in eine Situation kam, nämlich als Schlange und als Krähe, wo sie, sagen wir mal, bescheiden und demütig wurden und in großer Art und sagen wir mal, ihren spirituellen Weg mit großer Kraft dann weiterführen. Das macht Krishna immer, wenn die Devotees oder wenn seine Devotees, die auf dem spirituellen Weg sind, sich nicht ihrer eigenen Unreife, ihrer eigenen Dunkelheit stellen möchten, dann schafft Krishna eine Situation im Leben, wo diese Unreinheit oder diese innere Dunkelheit einen Ausdruck findet. Und wenn die sich ausdrückt, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht mehr länger verdrängt und nicht mehr länger das Maskenspiel spielt und sich als etwas hinstellt, was man nicht ist, sondern dass man demütig und bescheiden sieht, okay, hier ist noch etwas und sich mit dieser Sache beschäftigt. Das gibt es ganz, ganz deutlich in unserer Gemeinschaft im Ashram-Leben. Und ich betrachte das immer als eines der großen, unausgesprochenen Vorteile von spirituellen Gemeinschaften. In der spirituellen Gemeinschaft kommt so zum Vorschein, wo man noch dran arbeiten muss. Krishna arrangiert das richtig. Der bringt einen mit den Leuten zusammen, die das zum Vorschein bringen. Und mit der Situation, wo man dann ganz peinlich entlarvt wird, als das, was da ist, nämlich dass da noch etwas im Herzen ist. Das passiert dann, wenn die Devotees sich nicht von sich aus oder ich will sagen freiwillig mit diesem inneren Schatten auseinandersetzen. Dann wird das zum Vorschein gebracht. Übrigens, wir haben hier eine wirklich langjährig erfahrene Astrologin, unsere Yamuna unter uns. Ich glaube, dass es auch im Kosmos diese Gesetze gibt, dass die inneren Schatten irgendwie zum Vorschein kommen und sich spiegeln an anderen oder an Lebenssituationen. Und meistens tun die Leute dann einen Astrologen anrufen, weil sie das nicht, weil sie ein bisschen Hilfe brauchen, um das zu verstehen. Nicht? Aber es ist gut, wenn man das selber praktiziert. Man kann das auch ohne einen Astrologen. Ich möchte damit jetzt nichts gegen die, also Astrologen sind wichtig, aber ich denke, wir sollten im eigenen Leben zu der Reife kommen, einfach hinzuschauen und dann diese Sache letztendlich anzunehmen als das, was da ist. Es ist keine Schande in dieser dualen Welt. Man sagt dazu Prakriti, dieser materiellen Natur. Alles, was wir hier begegnen, bringt immer eine Gegenseite, einen Gegenpol mit sich. Das Schöne bringt immer das Hässliche mit sich. Erfolg bringt immer Misserfolg mit. Sagen wir mal, der Tag zieht immer die Nacht hinter sich her. Es ist keine Schande, wenn wir als spirituelle Menschen auch unsere dunklen Seiten haben. Was das Problem ist, ist, wenn wir versuchen, da eine Maske vorzubauen, um uns dahinter zu verstehen und das Problem nicht zu sehen und auch nicht anzugehen. Gut, jetzt geht's weiter. Was kann man dann tun, um diese innere Dunkelheit bleibend und für immer zu lösen? Was für Hilfsmittel sind uns dazu an die Hand gegeben? Weil es gibt eine ganz einfache Regel. Wenn du das Licht mehrst, wird die Dunkelheit weniger. Das ist eine spirituelle Grundregel, die im spirituellen Leben immer wahr ist. Wenn du das Licht anwachsen lässt, geht der Schatten und die Dunkelheit weg. Deswegen ist es für einen Menschen, der sieht, dass er sich spirituell nicht so wohl fühlt und vielleicht unter diesen Symptomen leidet, Ablenkung, Mangel an Enthusiasmus, alte Verhaltensweisen, kein Geschmack im spirituellen Leben. Nicht? Es ist wichtig, dass man gerade dann, wenn das auftritt, mehr von dem spirituellen Licht in sein Leben einlädt. Besonders geschieht das in diesem Zeitalter durch zwei Repräsentationen Krishnas, die eigentlich mit Krishna identisch sind. Einmal das Bhagavatam, die heilige Lektüre des Bhagavatams, und als zweites der heilige Name. Als Krishna diese Welt verließ, trat als erstes Mal eine unglaubliche Dunkelheit in die Atmosphäre. Kali, die Personifizierung des gegenwärtigen Zeitalters, Kali steht für Zank und Hass und Entzweiung und Uneinigkeit, ist in die Weltatmosphäre erst dann hereingekommen, als Krishna den Planeten verließ. Das ging also gleichzeitig. Krishna verließ den Planeten und ging aus der Atmosphäre der Erde heraus und Kali sah das und ist reingekommen. Und hat dann angefangen, die Menschen zu beeinflussen. Und sie zu Zank aufzuwiegeln, zu Uneinigkeit und zu immer größerem spirituellen Vergessen. So, er hatte jedoch mit einer Sache nicht gerechnet. Als Krishna die Welt verließ, kam er, weil er wusste, dass die Dunkelheit zunimmt, in einer anderen Form wieder zurück, nämlich das Srimad Bhagavatam. Es gibt einen Shloka, der sagt, dass als die Erdatmosphäre von Dunkelheit, von Vergessen überzogen wurde, Krishna tatsächlich wie die leuchtende Sonne aufging, als Srimad Bhagavatam. Diejenigen von euch, die regelmäßig das Bhagavatam gelesen haben oder auch noch regelmäßig lesen, wissen, wenn man da eine regelmäßige Praxis draus macht, das Bhagavatam täglich zu lesen und sich mit den Versen in Kontakt zu bringen, dann erfährt man richtig, wie diese innere Dunkelheit weggeht. Und das erste Gefühl, was man verspürt, ist ein Gefühl der Erleichterung. Wisst ihr so? Es wird gesagt, Leid, Misery, geht weg, wenn man das Bhagavatam verehrt und liest. Das ist die zweite Form, in der Krishna gegenwärtig ist im Kali Yuga, ist eine meine Lieblingsform, ehrlich gesagt, ist der heilige Name. Die leuchtende Sonne des heiligen Namens. Bhaktivinod Thakur hat ein tolles Gedicht über den heiligen Namen geschrieben, das ich schon gestern zitiert habe, aber unbedingt heute in Leipzig nochmal lesen möchte. Kann ich euch das Gedicht vorlesen? Ja, seid ihr interessiert am Thema? Die leuchtende Sonne des heiligen Namens ist im materiellen Universum erschienen, um die Unwissenheit zu beseitigen. Heilige Menschen befreien sich von ihren weltlichen Anhaftungen und kultivieren ihre Zuneigung für den heiligen Namen. Sie kultivieren das. Das macht am Anfang, wenn man den heiligen Namen chantet und noch nicht so geklärt ist, ist der heilige Name fast auch ein bisschen bitter. Man schmeckt ihn als etwas Bitteres. Nicht? Man will sich nicht so fixieren darauf. Aber heilige Menschen kultivieren ihre Anziehung zum heiligen Namen. Das machen sie, indem sie zum Beispiel zusammenkommen und chanten, wie jetzt in ein paar Monaten. Da wird hier in der Nähe von Leipzig, so ganz nahe ist es nicht, wie weit ist Chemnitz entfernt? Eine Stunde, das geht ja noch. Eine Stunde werden wir ein großes Kirtanmela machen. Ihr könnt euch im Leipziger Tempel informieren, wann es genau ist und wo es genau ist. Wir haben ein Feriendorf gemietet und das wird zum Krishna-Dorf erklärt. Und dort wird also für eine Woche ununterbrochen gechantet. Was passiert ist, wenn man da an so etwas teilnimmt, dass man automatisch seine Zuneigung für den heiligen Namen kultiviert. Das muss kultiviert werden wie ein Garten. Nicht? Da muss ein paar Unkrautpflanzen entfernt werden und ein bisschen die guten Pflanzen reingebracht werden. Die Sonne des heiligen Namens vernichtet die innere Dunkelheit. O heiliger Name, wer könnte in angemessener Form deine Größe beschreiben? Gibt es irgendeinen Gelehrten auf diesem Planeten, der in der Lage wäre, über deine unzähligen Vorzüge ausreichend zu sprechen? Und dann gibt Bhaktivinod Thakur ein tolles Bild von jemandem, der tiefer und tiefer in das Chanten eindringt. Er sagt, am Anfang, wenn man chantet, ist es noch nicht so, dass man Krishna direkt wahrnehmen kann. Was man wahrnehmen kann, wenn man seine heiligen Namen singt, ist seine Energie, seine glückspendende Energie. Und er gibt das Bild von der Sonne. Wenn die morgens aufgeht, sieht man am Anfang noch nicht die Sonnenscheibe. Alles, was man sehen kann, sind die Strahlen der Sonne, die sich über das Land verbreiten. So ist es auch mit dem heiligen Namen. Wenn er am Horizont des Herzens aufgeht, sieht man vielleicht noch nicht am Anfang Krishna, aber was man spürt, ist die Shakti, die Energie von Krishna, die das Herz überflutet. Du zerstörst rasch die noch übrig gebliebenen inneren Schatten, the remaining darkness, und du gibst göttliche Weisheit zu uns, sodass unsere spirituell erblindeten Augen erstmal blinzeln und dann aufgehen. Die göttliche Weisheit entsteht im Herzen und man kann anfangen, die wundervollen Wesenszüge Krishnas zu verstehen. Also dieses Aufgehen des heiligen Namens, der wie die Sonne am Morgen aufgeht und erst einmal mit ihren Strahlen die Dunkelheit anfängt aufzulösen. Diese Tätigkeit, die geschieht immer noch, heute noch. Jeden Tag kann man das erfahren, jeden Morgen kann man das erfahren, wenn man sich hinsetzt und den Sonnenaufgang des heiligen Namens im Leben zelebriert. Das kann also die noch übrig gebliebenen Schatten, die noch übrig gebliebene Dunkelheit im Herzen sehr wirkungsvoll vernichten. Aber auch das funktioniert nicht bei einem Betrüger, einem, der mit Masken seine innere Unzulänglichkeit versteckt. Das passiert auch nur bei jemandem, der, sagen wir mal, ehrlich und aufrichtig ist und seine eigene Unwissenheit auch eingesteht und sieht und dagegen etwas unternimmt. Und nicht der versucht, den Schmutz unter den Teppich zu kehren, so sagt man das, glaube ich, in Sachsen. Ich habe hier auch ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen, was ich euch heute mitteilen wollte. Ich hoffe, dass ich euch ermutigt habe. Ich bin mir nicht immer so sicher, wenn ich über diese Dinge spreche, diese tiefen Seelenforschungsaktivitäten, wo man auch in den Seelenabgrund hineinguckt, dass man das hören will. Aber ich glaube, es ist besser, man schaut sich das an und dann kann man wirklich einen großen Nutzen ziehen aus dem Heiligen Namen, weil man sich wirklich auch da abholt, wo man gegenwärtig ist. Nicht? Man setzt nicht Krishna-Bewusstsein so künstlich auf, wie eine Maske, eine äußere Fassade, sondern man tut in der Tiefe das Krishna-Bewusstsein verankern und zur Geltung bringen. Gut. Darf ich jetzt sehen, ob irgendwelche Fragen dazu bestehen? Vielleicht habt ihr euch mit dem Thema selber schon mal befasst in eurem Leben und habt versucht, dieses Thema gut anzugehen und zu lösen und habt vielleicht dabei ein paar Fragen entwickelt, Unklarheiten, die ihr gerne hier diskutieren möchtet. Mir ist klar, dass das sehr private Themen sind und dass man vielleicht nicht ganz direkt ausdrücken möchte, was so am Boden der Schnittwunde liegt. Aber man kann ja grundsätzlich so fragen, dass man über die Prinzipien spricht. Hare Krishna. Ja, wunderbar.
Und die Problematik, die ich in meiner spirituellen Praxis gesehen habe, erlebt habe, es ist eigentlich sehr unbewusst. Unbewusstheit ist wirklich so präsent, so tief, dass auch wenn man denkt, okay, jetzt hat man das Problem begriffen, dass man eigentlich noch nicht das Problem begriffen hat. Und dass auch diese Tendenz, Masken aufzuziehen, dahinter eigentlich viel mehr diese Verzweiflung, weil man will es als irgendetwas geben, als irgendjemand oder irgendetwas in Kontakt mit anderen treten. Und dieser Prozess, bis das alles, die Problematik heruntergekocht wird, das kann lange dauern. Und also ich denke, das ist sehr viel, was aus dem Unbewussten Deswegen, also ich fand es gut, dass du dann auch gesagt hast, okay, die Gemeinschaft mit anderen ist wichtig, weil sie das irgendwo spiegeln. Andererseits ist es auch ganz wichtig, Geduld, um wirklich zu sehen, was ist dahinter oder was ist das eigentliche Problem. Und wie gesagt, also ich hatte einfach den Eindruck, dass das viel mehr auf der Ebene ausgeführt wird, dass das ein bewusster
Ja, es ist mir unbewusst, ist mir unbewusst, ja.
Also in dem Sinne vielleicht auch wirklich Selbstbetrug, also nicht, dass man jetzt Masken aufzieht, sondern
Ja. Ich möchte jetzt sehr gerne etwas dazu sagen, weil ich mich wirklich sehr mit dem Thema befasst habe. Und ich finde Yamunas Einwand sehr, sehr gut. Ich will ihn nochmal für alle wiederholen. Yamuna sagte, es ist aus ihrer Erfahrung nicht so, dass man sich bewusst eine Maske aufsetzt, sondern dass das aus dem Unterbewussten kommt. Und zwar aus einer Art Verzweiflung, nicht bewusster Betrügerei, sondern dass man irgendwie etwas versucht. Man braucht ja irgendwie eine Art von Identität, um in dieser Welt zu funktionieren. Ja, dass man gar nicht selber, Entschuldigung, das habe ich vergessen, dass man gar nicht selber das richtig einschätzen kann einfach und verstehen kann. Ich möchte hier ich finde, es ist sehr gut. Ich glaube, dass es hier sehr gut ist, einmal auf die Logik des Bhakti-Weges zu schauen. Weil ich glaube, wenn wir verstehen, wie wir in Bhakti mit dieser Thematik der Unwissenheit oder der Dunkelheit umgehen, dass wir sehr viel Ermutigung auch kriegen. Sieh mal, im Bhakti-Weg versuchen wir nicht ganz im Einzelnen die innere Dunkelheit zu verstehen. Das ist ein bisschen anders als in der Psychotherapie, wie wir sie kennen, wo es wirklich auf eine gute Diagnose drauf ankommt, sodass man den Menschen auch wirklich helfen kann. Im Bhakti-Weg versuchen wir also wirklich nicht uns zu sehr mit unserer materiellen Verstrickung auseinanderzusetzen, weil das ist ein Fass ohne Boden. Und wie du sagst, ist der größte Teil von unserer eigenen Bedingtheit irgendwo in unterbewussten Schichten vergraben, an die wir wahrscheinlich nie ganz und gar rankommen. Im Bhakti-Weg versuchen wir, einfach nur das Grundsätzliche zu verstehen, dass wir unsere Verbindung zu Krishna verloren haben oder aufgegeben haben und somit in dieser Welt sind. Und wir versuchen einfach durch die Verbindung mit Krishna wieder diese spirituelle Identität zu kriegen, sodass unsere materielle Identität mit ihren ganzen Schichten irgendwann mal von uns abfällt wie eine Schlangenhaut. Im Bhakti versuchen wir einfach nur frank und offen zu sein über unseren gefallenen Zustand, ohne ganz genau in die einzelnen tiefsten Schichten dieser gefallenen Sache hereinzukommen. Denn das ist wie der Bauch Ganeshas, das Unterbewusste, dick und füllig, mit dem Unterschied, dass wir nicht an den Grund kommen davon. In der vedischen Psychologie wird wirklich das Unterbewusste mit dem Bauch Ganeshas verglichen. Und der Geist, der bewusste Geist mit dem Rüssel Ganeshas, der zwischen den beiden Elefantenhörnern, also den beiden Elefantenstoßzähnen, annehmen und ablehnen, hin und her schwingt. Die Lösung für unseren Zustand wird darin gesehen, dass wir als der verlorene Funke wieder ins Feuer hineinkommen und durch die Kraft des Feuers, durch die Kraft dieser Verbindung weitergeht. Ich finde deine Analyse sehr, sehr gut, oder was du gesagt hast, sehr gut, dass das so tief ist, dass wir uns nicht darüber bewusst sind und dass wir uns darüber verlieren. Aber darum geht es auch gar nicht auf dem Bhakti-Weg, das jetzt zu analysieren und zu durchdringen bis ins Letzte. Es geht darum, wieder auf der spirituellen Ebene tätig zu werden und wahrzunehmen und dann mehr und mehr durch das Angehen des spirituellen Lichtes von dieser Dunkelheit zu verlieren. Was jedoch total wichtig ist auf diesem Weg, ist diese, deswegen wird das immer wieder gesagt, diese Bescheidenheit, dass man eben nicht Zuflucht sucht bei bewussten Betrug oder unbewussten Betrug. Der größte Teil ist ja unbewusst, nicht? Dass man einfach offen ist und frank. Und deswegen findest du die großen Heiligen immer noch sehr, sehr bescheiden und demütig, und weil sie sich nicht identifizieren wollen mit den falschen Masken über der Seele. Aber ich finde deinen Kommentar sehr, sehr gut. Das ist ja. Ja, Mona, ich möchte dir wirklich versichern. Ach, Deutsch. Wenn man so lange nicht Deutsch spricht, dann kommt das nicht mehr. Du bist auf der richtigen Spur. Es ist tatsächlich ein bodenloses Fass, nicht? Und man ist dem hilflos, wenn man ausgesetzt, wenn man das versucht, selber zu lösen. Es gibt buddhistische Meditationen, die versuchen, daran zu kommen, die Vipassana-Meditation, wo man einfach da sitzt und den Körper immer wieder durchkämmt mit dem Bewusstsein und immer wieder zu Verspannung im Körper kommt und die löst, weil man weiß, dass diese Verspannung im Physischen eigentlich durch psychische Verspannungen hervorgerufen werden. Und ich habe mal mit einem wirklich Lehrer dieser Methode, durch die also die inneren Verspannungen oder inneren Schichten versucht werden zu lösen, zu sprechen. Ich habe mit dem gesprochen und gesagt, geht das schon weg? Sind sie schon erfolgreich? Er sagt, also je mehr ich das mache, desto mehr sehe ich, was da ist eigentlich, nicht? Und er sagte, die Methode ist schon die beste, die er kennt, um diese Dunkelheit langsam aufzulichten. Aber er sagt, das ist unglaublich. Es ist, als wenn man versucht, den Himalaya-Berg wegzufegen mit dem Feger. Ich hab das selber praktiziert und gelernt, als ich im Himalaya war, und mit dem dann gesprochen. War ein sehr ehrlicher Mann, und habe dann gesagt, ja, der Bhakti-Weg ist ein anderer. Wir bringen eine andere Energie da rein. Wir rufen die göttliche Barmherzigkeit an, um uns zu helfen, das zu lösen, was wir noch gar nicht verstehen können. Ne? Das würde ich so kurz dazu sagen, aber wenn du spezifischer noch sprechen möchtest mit mir, also ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, also ich glaube, wir können ein sehr spannendes Gespräch führen. Ja. Gibt es noch andere Fragen, oder wollen wir langsam dem Festmahl entgegenkommen? Yes, Hare Krishna.
Ich hatte jetzt das so verstanden, auch wenn man jetzt spirituellen Fortschritt machen möchte, ja, verspürt aber irgendwie im Inneren, ich sage nur dann noch verborgene schwarze Schafe in einen Schlummern, ja. Ist es dann richtig, ich sage mal, der Sache dann auf den Grund zu gehen, auch wenn man merkt, dass man sich so materiell ein bisschen zu sehr dann verstrickt? Und gleichzeitig Angst hat, man trifft vom Weg ab, ja?
Ja.
Man sollte lieber vom Grundlauf her sowas bereinigen.
Ja, ja. Ja.
Allgemein noch was, ja?
Ja. Also Chet, das ist sehr schön. Also du bist sehr verbunden mit dem, was ich sagen möchte. Chaitanya Mahaprabhu, ich glaube, dadurch wird es sehr einfach, hat ein einfaches Bild gegeben von diesen schwarzen, du hast sie eben schwarze Schafe genannt. Er sagte, dass unser Herz wie ein Garten ist, in dem wir die Bhakti-Pflanze pflanzen möchten, den Bhakti Lata Beach, und dieser Pflanze regelmäßig auch Wasser geben, durch das Hören über Krishna und durch das Chanten, also Srimad Bhagavatam hören und den heiligen Namen chanten, wird der Bhakti-Pflanze die wir gepflanzt haben, Wasser gegeben und sie kann dann stärker und stärker anwachsen, bis sie sogar die Schichten, die das Universum bedecken, durchdringt und Halt findet bei den Lotusfüßen Krishnas. Das ist der eine Weg, der direkte Weg. Der indirekte Weg wäre, ist ein zweiter Weg, den Chaitanya Mahaprabhu gleichzeitig parallel vorschlägt. Man muss also beides tun. Man muss sehen, was für Unkraut da noch wächst im Garten des Herzens und dieses Unkraut in die, also jeden. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu spricht von 6 machtvollen Unkrautpflanzen. Da ist an erster Stelle Diplomatie, dann Kutinati, Fehler finden in anderen, das, man nennt das in der modernen Psychologie Projektion, wenn bei mir was nicht stimmt, dann schiebe ich das auf andere ab und bemängle das an anderen. Fehler finden also, Kutinati, und Nishidacha, also Tätigkeiten, die nicht wirklich in die Schriften hineinpassen, Nishidacha. Und dann zum Unkraut gehört also noch falscher Stolz, dem Gewinn trachten, dass man also immer für sich das Beste rausziehen möchte und noch das Trachten nach eigenem Ruhm. So, Lord Chaitanya spricht davon, dass man sehr vorsichtig sein muss, während man ein Gärtner des Herzens wird. Man sollte nicht nur der Unkrautpflanze, der Bhakti-Pflanze Wasser geben, sondern sollte sehen, dass die Unkrautpflanzen, die da wachsen, auf keinen Fall größer werden und vielleicht sogar die Bhakti-Pflanze am Wachstum hindern. Nicht? Man sollte sie dann erkennen und diese Unkrautpflanzen und sich einfach von diesen Unkrautpflanzen lösen, indem man sie ausrupft und über den Zaun werft, den Zaun der Persönlichkeit. Das ist also der indirekte Weg, der auch wichtig ist. Auf deine Frage hin ganz konkret, ist es gut, sich also die Sachen zu identifizieren, die bei einem nicht stimmig sind? Es ist sehr wichtig, das zu sagen, zu tun und nicht einfach sagen, alles ist okay oder davonlaufen. Aber es ist eben auch, das hat seine Grenzen. Das kann man letztendlich nicht ganz tief durchdringen. Nicht? Man beschäftigt sich damit und erkennt, oh, hier habe ich ein Problem oder hier ist etwas, was mir gespiegelt, was mir gezeigt von anderen ist, was ein Problem ist. Und dann tut man eben gleichzeitig die Bhakti-Latya-Pflanze kultivieren. Das ist der direkte Weg und das Hauptsächliche im Krishna-Bewusstsein. Und ich muss sagen, das ist wirklich einzigartig bei dem spirituellen Weg und unterscheidet sich wirklich sehr von vielen Ansätzen in der Psychologie, nicht? Dass wir im spirituellen Weg wirklich etwas Neues, etwas Spirituelles in uns hereinbringen und das wachsen lassen und wachsen lassen. Gleichzeitig muss man aber ein bisschen schauen, dass die anderen Sachen, das Unkraut, das Wachstum dieser Pflanze verhindert. Das ist Lord Chaitanyas Bild und drückt also aus, dass man sich um beides kümmern muss, das Direkte und das Indirekte. Ja, Gaura Krishna. Ja, warte mal, ich muss jetzt gerade mal sehen. Es sind 6 Unkrautpflanzen. Nishidacha, Kutinata und Jiva Hingsa. Es fängt eigentlich mit Nishidacha an. Tätigkeiten, die einfach nicht akzeptabel sind. Und dann Kutinati ist Fehler finden und wird manchmal als Diplomatie übersetzt. Ich denke, das Verständnis ist, wenn ich Fehler finde bei anderen, ist es sehr oft eine Verschiebung. Ich resoniere ja nur auf diese Fehler, weil das etwas mit mir zu tun hat. Wenn ich ganz darüber stehen würde, würde ich das gar nicht mit einer emotionalen Anteilnahme wahrnehme. Ich würde mich gar nicht drüber aufregen. Nicht? Sehr oft sind die Fehler, die ich in anderen wahrnehme, nichts anderes als Fingerzeige auf meine eigene Problematik. Heißt sogar, wenn jemand, da gibt es ganz interessante karmische Gesetze, wenn ich, warte mal, wenn ich bei anderen Fehler finde und über diese Fehler spreche, tue ich ihnen den allergrößten Gefallen damit erweisen, weil diese Fehler, die die anderen vielleicht nicht sehen können, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, die wird denen in dem Augenblick klar. Deswegen sagte ein Heiliger, also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass derjenige, der mich beschimpft, mein Freund ist. Nicht? Aber was jetzt passiert, karmisch ist, wenn ich bei jemandem Fehler finde, dann kommen all seine Fehler in der Gesamtheit zu mir. Wenn er wird jetzt frei davon, indem ich das so aufdecke und ihn so angehe. Und die Fehler kommen, die ja sehr viel mit mir zu tun haben, kommen bei mir rein und es verdoppelt sich. Mein Problem verdoppelt sich. So wird es im Mahabharata beschrieben. Nicht? Also wenn ihr andere kritisiert, wird die Problematik im Herzen verdoppelt. Und das sieht man bei Leuten, die also nur so sich mit diesen negativen Seiten beschäftigen. Die Negativität wird nicht weniger dadurch bei ihnen. Das wächst an, bis die ganz schwarz sind, wie ein Tintenfass. Ne? Und die anderen werden auf irgendeine Löschpapierwirkung werden befreit von ihrer Fehlerhaftigkeit. Ach, die materielle Natur, das ist schon eine komplizierte Sache. Kompliziert und nicht ganz zu durchleuchten für uns. Deswegen, Sharanagati, lass uns Zuflucht suchen. Ihr schaut mich alle so nachdenklich an heute. Ich habe euch, glaube ich, zum Nachdenken gebracht.
Ein sehr schönes Thema, denn nichts ist so häufig wie die Lüge der Selbstbetrug.
Ja. Aber ich möchte nochmal darauf Wert legen. Die Devotees, ist es wichtig, dass wir uns damit befassen und diese Dinge wahrnehmen. Aber wirklich, Hilfe kommt auch nicht allein dadurch. Deswegen ist mein Hauptpunkt, also den ich am deutlichsten machen möchte, wirklich Zuflucht zu suchen bei Krishna, der wie die Sonne im Herzen aufgehen kann, wenn man ihn ruft. Und sehr oft kommt Krishna nicht zu denen, die total perfekt sind, die total alles durchleuchtet haben, die klar sind, sondern zu den Demütigen, die einfach verstehen, hier ist etwas, über das sie nicht hinweggehen kann mehr und dass ich nicht mehr sehen kann. Ich muss mich der Sache stellen, dass ich wirklich eine gefallene Seele bin. Das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich nicht so einfach, hier rauszukommen aus der materiellen Verstrickung. Und dann, wenn man dann ernsthaft sich an Krishna wendet, ist er schon bald da? Ist er schon da? Und geht sehr schnell. Das ist sehr interessant. Ist fast paradox. Je gefallener du bist, desto größere und dir das klar ist, dass du gefallen bist, desto größere Chancen hast du, mit Krishna in Kontakt zu treten. Aber wenn du dich hier oben befindest und so unglaublich und wirklich auch vielleicht tatsächlich bestimmte Dinge erreicht hast, die dich über den gewöhnlichen Menschen stellen, aber wenn du da umklappst und wirklich denkst, du bist schon da, du hast schon das Ziel erreicht, dann kommt Krishna einfach nicht zu dir. Das Herz ist einfach leer. Das bleibt wüstenähnlich leer. Deswegen ist es manchmal, also ich finde es inzwischen sehr gut, wenn ich verstehen kann, dass ich gefallen bin. Das finde ich sehr gut. Weil ich habe immer gesehen, dass Krishna dann im Geiste sehr, sehr gegenwärtig ist. Guck mal, wo immer du bist in dieser materiellen Welt, du kannst niemals völlig erleuchtet sein. Ich meine, es gibt diese völlig Erleuchteten. Ich meine jetzt diese ganz raren großen Seelen. Aber die meisten von uns navigieren noch in der materiellen Energie, und die materielle Energie hat eben diese Pole immer. Da gibt's Sattva Gun, und wenn du in Sattva bist, da gibt's dann auch das Gegenteil, Tama und Rajas. Es gibt in dieser Welt nicht reines Sattva Gun. Nur in der spirituellen Welt ist es völlig klar, ist es völlig vom Schatten erlöst. Da heißt es Vishuddha Sattva, reine Tugend, nicht? Wo nicht die Dunkelheit eindringen kann. Aber in dieser Welt kann es immer eindringen und wird auch eindringen. Es war interessant, ich hatte ein Telefonat geführt mit einem Devotee, der sehr erfolgreich in Italien dieses Center for Bhakti, wie heißt es, Bhakti Vedanta Studio Zentrale oder so, verbreitet hat, und der sehr, sehr erfolgreich wurde. Stellt euch mal vor, das Gesundheitsministerium in Italien hat allen Krankenhäusern in Italien empfohlen, den Kurs von Matsya Avatar, so heißt dieser Devotee, in das Programm aufzunehmen. Das ist ein Kurs, wie man sich um die Sterbenden kümmert, wie man denen Zuversicht gibt. Denn viele Pfleger sehen sich da überfordert, nicht? Die müssen Vater, Mutter, Geliebte, alles für den Sterbenden sein, weil viele Verwandte insbesondere nicht zur Intensivstation kommen. Das haben uns auch die Pfleger im Charité, im Berliner Charité gesagt, dass, als wir bei Sadanandi waren, sie sind die einzigen, die hierher kommen. Die meisten Menschen schaffen das nicht, dem Tod so in die Augen zu sehen, nicht? Und Pfleger müssen dann plötzlich sich um wildfremde Menschen so kümmern wie um die Nahestehendsten, weil ein Sterbender braucht ja echt Trost und Zuspruch. Nicht? Und da hat Matsya Avatar einen tollen Kurs entwickelt, der also vom Gesundheitsministerium in Italien all den Pflegern in Krankenhäusern empfohlen wird. Ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, aber empfohlen wird, stark empfohlen wird. Also es ist sehr, sehr erfolgreich geworden und ist dann aber auch jetzt vor einem Jahr sehr angegriffen worden. Und ich habe mit ihm gesprochen. Ist nichts Schlimmes passiert, aber Institutionen, mit denen er zusammengearbeitet hat, wurden von einem Neider informiert und gegen ihn aufgehetzt. Also das Übliche. Und er sagte dann zu mir, als wir darüber sprachen, das ist ganz natürlich, solange wir in dieser Welt sind, wird sogenannter Erfolg immer von Misserfolg begleitet. Du kannst das nicht trennen. Das ist, in dieser Welt wollen die Leute immer das eine nur haben, ohne das andere. Gesundheit ohne Krankheit, Glück ohne Leid. Aber dieses Trennen ist einfach nicht möglich. Du müsstest dazu die Schöpfung Gottes neu gestalten. Ne? Deswegen ist es eben meines Erachtens sehr wichtig, dass man sich mit dieser Schattenseite, dass man nicht sagt, ach, das kann es doch nicht geben, das kann es doch nicht geben. Natürlich gibt es das. Und man muss sich eben reif damit auseinanderzusetzen. Reif und mit Bhakti. Gut, dann würde ich sagen, jetzt sind der Wort genug geschehen. Nun wollen wir endlich Prashadam sehen. Oh ja. Gut. Jetzt wollen wir endlich die Arati-Zeremonie sehen. Also danke schön fürs Zuhören und bitte als kleine Hausaufgabe für euch, schaut mal in eurem Leben nach, versöhnt euch mit der bedingten Seite mit euch, auch vielleicht der hilflosen Seite, der verzweifelten Seite in euch und bringt vor allen Dingen möglichst viel von der spirituellen Energie von Krishna rein. Ich finde, man muss immer sehen, wofür empfinde ich als spiritueller Mensch ein glühendes Ja in meiner spirituellen Praxis und das glühende Ja dann kultivieren. Nicht? Ich im Augenblick bin sehr, sehr begeistert für Venugita heißt das, ein bestimmter Auszug aus dem Bhagavatam, und bin da immer dran und überlege und merke, wie ich da einfach, indem ich die mit meiner inneren Begeisterung reingehe, wie ganz viele Dinge geschehen. Was ich auch merke, ist, jetzt wo ich einfach älter werde, das bringt das Alter so ein bisschen, ist ja nicht ein richtiges Alter, aber so, ich bin ja schon über, also fast 60 Jahre Krishna, wenn man sich das sieht. Ich weiß, man sieht mir das nicht an, aber es ist so, da wird man so ein bisschen ruhiger im Leben und ein bisschen nachdenklicher und sucht wirklich nach Lösungen. Und ich merke, wenn man sich wirklich auf das einlässt und dann einfach Krishna um Hilfe bittet, ohne jetzt zu versuchen, das ganz und gar zu lösen, auf der materiellen Ebene oder der psychologischen Ebene, Krishna kommt. Gerade das regelmäßige Gebet zu Krishna ruft ihn also immer ganz beständig. Denn er will eigentlich nur bei seinen Devotees diese einfache Offenheit sehen. Wisst ihr, wo man sich mit den Dingen so beschäftigt, wie sie sind. Gut. Dann alles Liebe und Gute. Dann singen wir jetzt ein bisschen die Art. Das ist das Schönste. Artig, wisst ihr, was die Idee der Artig ist? Man nimmt ein Licht und bringt es Krishna da. Die Artig wurde in der alten Zeit entwickelt, als es noch keine Elektrizität gab. Da waren die Tempel, besonders die Altarräume, immer dunkel. Und bei der Artig wurden dann mit einem Licht der Deity beleuchtet sozusagen, und gerade die Augen des Herrn wurden sichtbar, die sonst immer unsichtbar in der Dunkelheit blieben. Nicht? Und es gibt viele Berichte darüber, wie die Devotis diese Augen des Herrn dann sahen und den Blick des Herrn auf sich spürten und somit wirklich von ihrer materiellen Anhaftung frei wurden und eine Anziehung zu Krishna bricht. Rati heißt Nacht und A heißt nicht. Arati ist also die Anti-Dunkelheits-Zeremonie, nicht? Wo die Nacht der Seele oder die Dunkelheit der Seele durch die Verehrung Krishnas weggebracht wird und auch durch das sich Baden in dem Blick Krishnas. Nicht? Die Augen des Herrn ruhen auf mir. Da geht das weg. Hare Krishna. Haribo.